Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am 26. Februar 2020, da hat das Bundesverfassungsgericht also entschieden, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, das ist nichtig. Wenn Sterbehilfevereine also ihrer Arbeit jetzt nachgehen können, dann heißt es natürlich nicht, dass es keine klaren Regeln, Grenzen und Kriterien gibt für den assistierten Suizid. Und die wichtigste Grenze ist dabei möglicherweise diese, dass die Entscheidung selbstbestimmt getroffen wurde. Aber auch mit diesen Grenzen bleibt der assistierte Suizid ein ethisch schwieriges Terrain. Michael Hollenbach hat dieses Terrain erkundet. Wie steht es um die Praxis der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ein Jahr nach dem Urteil aus Karlsruhe? Und er hat dabei auch mit Menschen gesprochen, die sterben wollen.
Der 77-jährige Hamburger bekam die Diagnose Lungenkrebs. Er möchte nicht, dass sein richtiger Name genannt wird. Wir nennen ihn hier Hajo Schäfer.
Ich bin damals relativ panisch gewesen, weil was man so lesen kann, ist die Lebensdauer nach der eindeutigen Diagnose, die sehr schwierig ist. Etwa 4 Monate bis 12 Monate. Ich habe dann sofort angefangen, was ist die Konsequenz dieser Diagnose? Und die war für mich eben sofort, das machst du im Endstadium nicht mit.
Hajo Schäfer hat sich an den Hamburger Verein Sterbehilfe gewandt. Als Mitglied hat er dort die Option eines assistierten Suizids beantragt. Daraufhin hat er einen Fragebogen ausgefüllt, ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Vereins sowie mit einem Arzt geführt, der dann auch ein Gutachten erstellt hat. Ein Gutachten, das Hajo Schäfer den selbstbestimmten Willen bescheinigt, einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen zu wollen. Danach hat der 77-Jährige die Zusage des Vereins erhalten, dass er gegebenenfalls das Gift bekommt, um seinem Leben ein Ende zu setzen.
Ich war gelassener. Es ist einfach so, dass man glaubt, es wieder in der Hand zu haben. Ob das alles so funktionieren wird, weiß man nicht.
Die Diagnose liegt bei Hajo Schäfer nun ein Jahr zurück. Eigentlich hatte ihm der Onkologe nicht mehr als ein Jahr gegeben, aber der Tumor wächst offenbar nur sehr langsam. Doch Schäfer will vorbereitet sein, falls die Schmerzen am Ende zu stark sein sollten.
Was nützt es, wenn man jetzt den Tod noch einige Wochen verschieben kann? Was ist das für ein Leben? Wer hat etwas davon? Meine engste Umgebung, meine Frau hat nichts davon in dem Zustand. Meine Kinder auch nicht. Der eine hat selber schwarzen Hautkrebs gehabt. Die würden auch niemals etwas dagegen haben. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich gefasst bin, wenn ich das mache, dass ich das trinke, ich mich mal von meiner Frau verabschiede und dann einschlafe.
Der Wunsch nach einem assistierten Suizid ist bei Hajo Schäfer geprägt von der Krankengeschichte in seiner Familie.
Beide Eltern waren an Krebs erkrankt. Mein Vater verstarb dann 1982, meine Mutter auch schon krebskrank. Und wir haben dieses Leiden natürlich ganz eng erlebt. Mein Vater hatte Knochenkrebs, eine ganz schlimme Erkrankung.
Die Mutter starb dann unmittelbar nach einer Operation. Die Erfahrungen von damals sind für Hajo Schäfer ein Grund, einen assistierten Suizid zu erwägen.
Das finde ich auch immer so ein bisschen schade in dieser ganzen Debatte um den assistierten Suizid. Das sind oftmals Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen, die Erfahrungswerte mitbringen, weil sie sagen, vor 40 Jahren habe ich das und das erlebt.
Sagt dagegen Gabriele Karl, seit 20 Jahren Krankenschwester in einem evangelischen Hospiz.
Und da muss ich ganz klar sagen, und das war vor 40 Jahren sicherlich so, aber was erleben wir heute und kommen Sie heute, gucken sich das hier an, es ist eine andere Situation.
Doch Hajo Schäfer verweist auch auf Erfahrungen, die er vor 4 Jahren beim Tod seiner ersten Frau machen musste. Sie starb an den Folgen eines Hirntumors.
Als es darum ging, nun palliativ einzusetzen, war das ein Weg dahin, bis das erstmal funktionierte. Dann hat sie die Versorgung auch bekommen, aber sehr zögerlich. Dann haben die Dosis erhöht. Im Grunde ist es dann eine Sterbedosis. Aber sie hat nur 15 Tage dann gelebt. Das ist etwas auch, was mich sehr geschockt hat. Das möchte ich nicht haben.
Der Palliativmediziner Winfried Hardinghaus betont dagegen, dass heute sterbenskranke Krebspatienten medikamentös so eingestellt werden könnten, dass sie am Lebensende in der Regel nicht leiden müssen.
Wenn die, ich sage einmal, normalen Mittel einer guten Hospiz- und Palliativversorgung, wenn die tatsächlich ausgeschöpft werden, das kommt selten vor, dann hat man immer noch die Möglichkeit, auch im Benehmen und nach Rücksprache mit den Patienten eine sogenannte palliative Sedierung einzusetzen. Das heißt, den Patienten überwiegend schlafen zu legen, also in eine Art Trance zu versetzen.
Bei allen Fortschritten der Palliativmedizin, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, kann jeder, nicht nur ein Todkranker, die Unterstützung von Sterbehilfevereinen in Anspruch nehmen. Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben legt Wert darauf, nicht als Sterbehilfeverein bezeichnet zu werden, aber auch sie unterstützt Menschen beim Sterben. Die DGHS vermittelt Mediziner und Juristen, die Menschen beim Suizid assistieren. Im vergangenen Jahr waren es rund 50 Menschen, die so starben. Entscheidend ist für Robert Rossbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, die Selbstbestimmung des Sterbewilligen.
Die Freiverantwortlichkeit ist also gegeben, wenn der Betroffene noch urteils- und entscheidungsfähig ist, wenn seine Entscheidung wohl erwogen ist, eine gewisse Konstanz hat und eben unbeeinflusst ist von Dritten, also auch eine Autonomie gegeben ist.
Relevant ist für Rossbruch also die freie Selbstbestimmung und nicht etwa die Erwartung eines vielleicht quälenden Lebensendes. Unterstützt würden bei ihrem Todeswunsch auch ältere Menschen,
die keine schwere Grunderkrankung hatten, aber lebenssatt waren. Diese sind auch vermittelt worden und da hat es auch Freitodbegleitung gegeben.
Dass das Bundesverfassungsgericht den assistierten Suizid auch für Menschen ermöglicht, die einfach des Lebens müde sind, ist für die evangelische Theologin Stefanie Schardin nur schwer zu ertragen.
Also ich verstehe Freiheit viel mehr auch in Eingebundenheit in die Gemeinschaft, als Wechselspiel aus Beziehungen, eingebettet in Kommunikation. Das gehört meines Erachtens ganz besonders zum Freiheitsbegriff dazu. Und die Vorstellung, der Mensch würde wie in so einer abgeschlossenen schwarzen Box plötzlich über sich selbst bestimmen, ohne dass er irgendwas wahrnimmt, von irgendwas beeinflusst wird, das halte ich für realitätsfern. Also das wäre mir wichtig zu sagen, Freiheit kann ganz anders gedeutet werden.
Wie schwierig die Umsetzung des Wunsches nach einem assistierten Suizid sein kann, weiß auch Robert Rossbruch. Zum Beispiel, wenn die Familie des Sterbewilligen den Wunsch nicht unterstützt.
Es gibt Angehörige, die nicht loslassen wollen, die es nicht respektieren. Die gibt es auch, aber für uns entscheidend ist nicht der Wille von irgendwelchen Angehörigen, sondern alleine der Wille des Betroffenen selbst.
Mit der möglichen Konsequenz?
Wir haben auch Fälle gehabt, wo für die Freitodwilligen von Anfang an klar war, dass sie das mit den Angehörigen nicht besprechen können. Insbesondere bei älteren Menschen, wo der Ehepartner verstorben ist mit den Kindern. Das ist dann die Entscheidung des Freitodwilligen und dann findet die Freitodbegleitung ohne Informationen der Angehörigen statt und ohne deren Anwesenheit.
Kritiker dieser Position, aber auch Sterbehelfer bezeichnen besonders den assistierten Suizid bei Menschen mit Demenz als problematisch. Die zweite Frau des an Lungenkrebs erkrankten und sterbewilligen Hajo Schäfer ist an Demenz erkrankt und erwägt ebenfalls diesen Suizid. Hajo Schäfer.
Sie hat eine Mutter, die auch dement war, die 10 oder 12 Jahre darunter gelitten hat, sehr schleichend. Am Ende dann oder letzten 3 bis 5 Jahre, glaube ich, auch in einem Heim verbracht hat. Und sie hat das alles erlebt. Und sie sagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht da sitzen, vor mich hinstarren, eigentlich bewusstlos sein und dahin siechen. Das möchte ich nicht.
Ein Problem für die Sterbehilfevereine ist damit, Menschen mit Demenz können nicht mehr selbstbestimmt entscheiden.
Das müsste schon eine frühe Demenz sein, tatsächlich eine beginnende Demenz. Demenz ist ein schweres Thema, weil der Grad halt schwierig ist.
Sagt Maike Hoffmanns vom Hamburger Verein Sterbehilfe.
Dafür haben wir ja zum Glück auch Ärzte, die auch sehr geschult sind da drin. Und da kann es eben auch natürlich bei einer Demenz sein, dass das grüne Licht erteilt wird, aber unter Vorbehalt für einen gewissen Zeitrahmen. Bei Demenz müsste man im Grunde genommen Sterbehilfe in Anspruch nehmen, solange es noch schön ist.
Eine Sterbehilfe, die auch nicht billig ist. So muss man als Mitglied des Hamburger Vereins Sterbehilfe zunächst einmal 2.000 Euro zahlen. Und wenn man diese Sterbehilfe in Anspruch nimmt, kostet das im ersten Jahr der Mitgliedschaft noch einmal 7.000 Euro. Im zweiten Jahr wären dann 6.000, im dritten Jahr 5.000 Euro fällig. Auch bei der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben müsste der Sterbewillige für Mediziner und Juristen ca. 5.000 Euro bezahlen. Der Bundestag will noch bis zum Sommer die Beihilfe zum Suizid neu regeln. Die Theologin Stefanie Schardin erhofft sich klare Prioritäten der Parlamentarier.
Also ich glaube, die Aufgabe, die der Gesetzgeber jetzt hat, ist zu zeigen, dass er den Vorrang des Lebens vor dem Tod irgendwie beibehält. Dass er deutlich macht, wir wollen zuerst ermöglichen, das Leben erträglicher zu machen. Und alles andere ist die zweite Frage. Und das wird auch der Lackmustest sein, an dem man dieses Gesetz dann hinterher messen kann.
Wie steht es um die Praxis der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ein Jahr nach dem Urteil aus Karlsruhe? Michael Hollenbach ist der Frage nachgegangen.